hidden from God's eye, the end of his life. Der heutige Predigtext spricht ein Problem an, das unter den Jüngern Jesu da war, das aber auch heute noch sehr aktuell ist. Das Leben nach Macht und Böse. Gleichzeitig spricht der Text auch vom Dienst. Deshalb wollen wir heute über das Thema nachdenken, das armen Christen wohl am Herzen liegen sollte, die Größe im Dienst. Und dazu hören wir nochmals auf das Wort Gottes aus Matthäus 20, Vers 24 bis 28. Da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr: Was willst du? Sie sprach zu ihm: Lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie antworteten ihm: Ja, das können wir. Er sprach zu ihnen: Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist, von meinem Vater. Als das die zehn hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener, und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Der Text lässt sich in folgende vier Punkte eingliedern. Einmal die Bitte der Zebedäus-Söhne an Jesu und Jesu Antwort, der Ärger der Jünger, Jesu Stellung zur Größe und zum Dienst und Jesu Vorbild. Wir kommen zu Vers 20 bis 23, die Bitte der Zebedäus-Söhne und Jesu Antwort. Der Ausdruck Zebedäus-Söhne galt als Bezeichnung für die Jünger Jakobus und Johannes. In Matthäus 20, 20 bestätigt sich, dass die Mutter eine Nachfolgerin Jesu war. Sie muss zu dieser Zeit gerade auf dem Pilgerweg zum Passafest in Jerusalem gewesen sein. Den Namen dieser Frau nennt Matthäus hier nicht. Vermutlich ist sie aber die Salome, die in Markus 15 erwähnt wird. Sie kommt nicht alleine zu Jesus, sondern zusammen mit ihren Söhnen, Jakobus und Johannes. Dass diese Jünger in besonderer Nähe zu Jesus standen, das sehen wir aus folgenden Gründen. Einmal ihre frühe Berufung, gleich nach Petrus und Andreas. Sie wurden mehrere Male zusammen mit Petrus zu besonderen Zeugen auserwählt, zum Beispiel bei der Verklärung Jesu. Ihre eventuelle Verwandtschaft mit Jesus und ihre Namengebung. Sie wurden Donnersöhne genannt. Doch was passiert in diesen Versen? Da die Mutter noch nicht gleich sagt, worum sie bitten will, handelt es sich um etwas Schwerwiegendes, etwas Ungewöhnliches. Sie wirft sich nieder vor Jesus. Sie demütigt sich. Worum es in dieser Bitte geht und welches Gespräch sich dadurch zwischen Jesus und den Jüngern entwickelt, lesen wir in Vers 21. Mit den Worten: Was willst du? Ermutigt Jesus sie, ihre Bitte auszusprechen. Und die Mutter kommt gleich auf den Punkt. Lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Da die Söhne in Markus 10, Vers 35 selber darum bitten, können wir davon ausgehen, dass es eine gemeinsame Bitte der Mutter und ihrer Söhne war. Eventuell war die Mutter auch nur die Sprecherin für diese drei. Wenn man nun an den Inhalt der Bitte denkt, erscheint er uns zuerst einmal egoistisch und stolz. Es geht hier um die Ehrenplätze neben dem Messiaskönig, neben Jesus. Jakobus und Johannes wollen also im Christusreich die vornehmsten unter den Zwölfen sein. Doch diese Bitte, sie ist auch bewegend. Diese Mutter ist fest entschlossen, das höchste Ziel eines Christen zu erreichen, nämlich die engste Nähe zwischen, die engste Nähe zu Christus und zu Gott. Auch glaubt sie fest an die zukünftige Herrschaft Jesu. Wir können das Verhalten von Jakobus, Johannes und ihrer Mutter also nicht gleich verurteilen. Jesus zeigt den Jüngern nun aber, dass sie sich nicht bewusst sind, worum sie wirklich bitten. Durch die Anrede ihr fokussiert sich Jesus jetzt schon stärker auf Jakobus und auf Johannes und nicht mehr auf die Mutter. Seine Gegenfrage lautet: Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und die Jünger wissen auch, was Jesus damit meint, nämlich den Leidenskelch. Erst kommt die Teilhabe an dem Leiden Jesu, dann die Teilhabe an seiner Herrlichkeit. Aber Jakobus und Johannes, sie wollen die Krone vor dem Kreuz, oder zumindest sich die Krone sichern. Und ihre Antwort ist: Ja, wir können den Kelch trinken. Damit sagen sie, wir sind bereit, in den Tod zu gehen für Jesus. Jesu Antwort besteht aus zwei Teilen. Zuerst prophezeit er den Jüngern, wie ihre Zukunft verlaufen wird. Also er bestätigt, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken. Damit sagt er ihnen das Martyrium voraus. Jakobus wird tatsächlich 14 Jahre später von Herodes Agrippa den Ersten enthauptet. Johannes kommt mehrfach ins Gefängnis und wird dann im hohen Alter auf die Insel Patmos verbannt. Zweitens weist Jesus darauf hin, dass nur der himmlische Vater die Ehrenplätze im messianischen Reich vergibt. Aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist, von meinem Vater. Jesus mischt sich bei dieser Entscheidung nicht ein. Er unterstellt sich ganz dem Willen seines Vaters. Bestimmt können wir auch übersetzen mit zubereitet oder vorbereitet. Gott kennt von Anbeginn den Verlauf der Geschichte. Demnach verteilt er die Ehrenplätze im Himmel. Und jetzt sind diese Plätze an der Seite Jesu von Gott für bestimmte Jünger vorbereitet, deren Treue Gott voraussieht. Schauen wir uns nun einmal genauer das Verhalten der Zebedäus-Söhne und ihrer Mutter an. Ich möchte hier ein paar Eigenschaften hervorheben. Erstens das Gebet einer Mutter. Die Mutter ist ernstlich darum besorgt, dass ihre beiden Söhne in einer engen Beziehung zu Jesus stehen. Sie bitten den Herrn persönlich darum. Sie bittet den Herrn persönlich darum. Da denke ich auch an die vielen Mütter in unserer Mitte, die um eine enge Beziehung ihrer Kinder mit Jesus bitten. Das ist eine wunderbare Eigenschaft. Das ist das eigene Vorbild vieler Eltern im Alltag, so wie die ehrliche Bitte an Jesus im Gebet. Liebe Eltern, verliert diese Eigenschaft nicht. Zweitens, die völlige Hingabe. Jakobus und Johannes sind uns ein gutes Beispiel in ihrer Entschlossenheit und in ihrem Ziel, Jesus bis ins Leid nachzufolgen. Das hatten sie ganz klar. Jetzt meinen wir vielleicht, ja, diese Antwort kam nur aus dem Eifer der Jünger, gerade aus dem Moment. Das ist doch nicht weit hergeholt, denn Jesus zweifelt zuerst an der völligen Hingabe der beiden, weil er ja diese Frage stellt. Tatsache ist auch, dass alle Jünger Jesus bei seiner Festnahme in Gethsemane verließen, auch Jakobus und Johannes. Aber Jesus hat gewusst, dass die Beziehung dieser Jünger zu ihm später fester werden würde und dass sie sich nachher ganz für ihn hingeben würden. Also, dieser menschliche Heldenmut oder dieses draufgängerische Dasein, wie wir das auch nennen würden, das ist nicht das, was uns durchträgt, sondern volles Vertrauen und Hingabe an unseren Herrn Jesus. Drittens, das Streben nach Macht und Größe. Jakobus und Johannes wollen sich die Plätze im Himmelreich absichern. Sie wissen, dass sie zusammen mit Jesus regieren werden. Und dieser Gedanke lässt sie nicht mehr in Ruhe. Sie geben sich damit auch nicht zufrieden. Sie wollen die Ersten und Größten der Jünger sein. Auf den Plätzen direkt neben Jesus wollen sie sitzen. Das sind die höchsten Plätze im Himmelreich. Überall sind Menschen danach bestrebt, der Größte zu sein. Wir finden das im Beruf, im Sport, als Künstler, in der Gemeinde oder wir können das körperlich anstreben oder auch geistlich. Wie steht das bei uns? Können und wollen auch wir den Kelch trinken, der vor uns liegt? Und der Kelch verstehen wir einmal den Zorn Gottes über die Sünde, den er einmal ausschütten musste und den der Herr Jesus für uns erlitten hat. Diesen Kelch konnte nur Jesus trinken. Zweitens ist auch der Leidenskelch gemeint, der zur Nachfolge eines jeden Christen gehört. Sind wir bereit, Entbehrungen, Spott, Verfolgung oder sogar den Tod auf uns zu nehmen? Wird Gott bei uns diese Hingabe finden oder sind wir mehr interessiert an Macht und Größe? Gott hat für die Jünger im Himmelreich einen Platz bereitet. Ebenso sind unsere Plätze im Gottesreich für uns bereitet, wenn wir bei Jesus bleiben. Kommen wir zu Vers 24, der Ärger der Jünger. Mit den 10 sind ganz klar die anderen 10 Jünger Jesu gemeint. Sie wurden unwillig, ärgerlich, sie waren aufgebracht. Das zeigt wieder die Menschlichkeit, die uns die Bibel auch ganz klar vermittelt, die hier sichtbar wird. Sie bleibt realistisch. Die 10 Jünger waren sich darin einig, dass die Bitte von Jakobus und Johannes nicht angebracht war. Wieso? Weil sie wahrscheinlich selber die Größten sein wollten. Es sind Eifersucht, Machtstreben und ein Konkurrenzdenken im Spiel. Nicht einmal diese Jünger bleiben davon verschont. Doch sie hielten letzten Endes zusammen, was auch im Wunder Gottes ist. Und tatsächlich wird es im Himmelreich verschiedene Ränge und Aufgaben geben, aber ohne Neid, Eifersucht und Machtstreben. Auch als Gemeinde sollte man sich die Frage stellen, wie sieht es bei uns aus? Hier ist nicht nur der Einzelne gefragt. Herrscht hier ein Streben nach Macht und Größe? Oder werden die Dienste in der Gemeinde demütig und zur Ehre Gottes ausgeführt, damit die Gemeinde dadurch wachsen kann? Dazu fordert uns auch Kolosser 3,23 auf. Es sagt dort so: Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Da denke ich zum Beispiel an den wertvollen Dienst derer, die sich besonders Zeit nehmen für die Schwachen und die Bedürftigen, die zum Beispiel Kranke besuchen oder mal zu sich einladen. Oder ich denke an die, die sich vorbereiten, um den Kindern im Gottesdienst das Wort Gottes näher zu bringen. Auch bewundere ich immer wieder die Gruppe, die sich jeden ersten Sonntag hier die Mühe macht und das Picknick so gut vorbereitet und plant, um diese Gemeinschaft auch zu fördern. Zudem möchte ich auch mal auf den Dienst am Mischpult hinweisen oder diesen erwähnen. Jeden Sonntag ist jemand darum bemüht, dass die Mikrofone so gut funktionieren, dass wir alles gut verstehen können und das möglichst ohne ein schrilles Pfeifen. Zudem kann man jeden Gottesdienst verleichtern verfolgen. Aber ich beobachte auch noch viele andere Dienste, die vielleicht manchmal mehr oder manchmal weniger Zeit und Aufwand in Anspruch nehmen, aber die auch mit viel Hingabe getan werden. Klar ist, in der Gemeinde braucht es eine Ordnung und es braucht ganz verschiedene Dienste. Darunter auch Führer, die von Gott zum Dienst berufen sind und ihre Leitungsaufgabe, demütig ausführen. Nun kommen wir zur Stellung Jesu zur Größe und zum Dienst, in Vers 25 bis 27. Als Jesus bemerkt, dass die Jünger sich ärgern, ruft er sie zu sich und sagt: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. Jesus kennt die Erfahrungen seiner Jünger und seines Volkes, weil er mit "Ihr wisst" beginnt. Israel kennt diese Herrschaft von den Römern, von den Herodianern und von den Makkabäern. Die Elberfelder Bibel übersetzt mit "die weltlichen Fürsten". Gemeint sind erstens politische, dann aber auch religiöse oder sonstige Machthaber, die sich nicht nach dem Maßstäben Gottes richten. Menschliche Führer, die sich nicht an Gott wenden, verfallen immer wieder diesem Machtrausch der Welt. Und hier werden zwei Kennzeichen dieser Herrscher genannt. Also Jesus nennt sie. Erstens, sie halten ihre Völker nieder. Andere übersetzen mit unterjochen oder unterdrücken. Es geht ihnen darum, ihre Macht immer für den eigenen Vorteil einzusetzen oder zu nutzen. Zweitens sagt er, die Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Sie lassen die Völker ihre Macht fühlen. Mit Gewalt will man sich Gehör und Gehorsam verschaffen. Daraufhin folgt eine direkte Anweisung an die Jünger: So soll es nicht sein unter euch. Tatsache ist, dass auch die Jünger nicht frei von Machtgedanken waren, wie wir schon gehört haben. Aber Jesu Anweisung in Matthäus 20, Vers 26 geht noch weiter. Sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Jesus verneint hier nicht, dass man groß werden kann. Er sieht es auch nicht unbedingt negativ. Die Gemeinde, solange sie in dieser Welt lebt, braucht eine äußere Form und somit auch Führer. Aber erstens, wie man zu dieser Stellung kommt und zweitens, wie man sie ausübt, das soll sich von der Welt unterscheiden. Jesus nennt hier in der Gemeinde diejenigen groß, die den anderen dienen. Also die Diener sind und seinen Anordnungen folgen. Genau das Gegenteil unserer gewöhnlichen Vorstellungen, nicht wahr? Doch die Formulierung "einen Dienst tun" ist sehr bekannt bei uns, sei es durch Gesang, durch Predigt, Bibelarbeit, Anleitung und so weiter. Noch tiefer als Diener wird hier die Stellung des Knechts genannt. Die Bedeutung dieses Begriffs kommt der des Sklaven nahe. Das soll also der sein, der den ersten Platz anstrebt. In Vers 25 spricht es von Herrschern. Ich möchte einmal unterscheiden zwischen der Herrschaft dieser Welt und der Herrschaft Gottes. Die Herrscher dieser Welt sind immer danach bestrebt, mehr Freiheiten, Privilegien, Ausnahmen, Reichtum, Luxus und Genuss für sich zu gewinnen. Denken wir an die Herrschaft Gottes, dann sehen wir ein, dass Freiheit immer verbunden ist mit mehr Verantwortung. Jesus schenkt mir Freiheit. Er macht mich frei von den Sünden und Verlockungen dieser Welt. Diese Freiheit erleichtert mir, die Verantwortung von Gott besser zu erfüllen. Zum Beispiel, wenn ich ein höheres Amt in der Regierung, in der Verwaltung, in der Gemeinde oder auf der Arbeitsstelle habe, stelle ich mich trotzdem unter die Herrschaft Gottes, dann wird mir die Freiheit von Gott helfen, diese Verantwortung von ihm zu erfüllen oder vor ihm zu erfüllen. Aber betrachten wir auf einmal die andere Seite. Wie sehe ich die Stellung anderer Personen an? Auch wie die Jünger, mit Eifersucht, oder vertraue und unterstütze ich diese Führungspositionen? Der Dienst des Pastors oder Gemeindeleiters ist zum Beispiel überaus wichtig für die Gemeinde. Er hat die Kritik innerhalb und außerhalb der Gemeinde aus und muss oft dazu Stellung nehmen. Das ist ein wahrer Dienst an die Gemeinde Jesu. Liebe Geschwister im Herrn, es ist wunderbar, dass viele von euch diese Dienste im Gebet unterstützen. Eine dienende und demütige Haltung gefällt Gott. Doch wie sieht eine dienende Haltung aus? Ich möchte einige Beispiele nennen. Das können auch noch viele andere sein. Einmal, wenn ein Auge und eine helfende Hand, wenn ich ein Auge und eine helfende Hand habe für die Bedürftigen, die Kranken und Schwachen der Gemeinde. Oft erklären sich Gemeindeglieder bereit, bei Personen zu wachen, die im Sterben liegen. Diese Begleitung am Sterbebett ist nicht zu unterschätzen. Viele Male wirkt Gott durch diese Personen, um sterbende Menschen noch zu ihm zu führen. Ein wichtiger, aber herausfordernder Punkt, um Demut zu zeigen, ist, wenn ich mich trotz großer Erfolge oder Begabungen demütig verhalte. Wie gut tut es doch, wenn andere Gutes von mir sprechen oder eine Leistung anerkennen. Ich denke auch, dass es wichtig ist, uns gegenseitig zu loben und Dinge anzuerkennen. Aber wenn mein Stolz dann mit mir durchgeht oder zu groß wird, dann vergesse ich leicht Gottes Wirken in meinem Leben. Und drittens kann man auch Demut eine dienende Haltung zeigen als Eltern. Wenn ich meinen Kindern den echten Glauben an Jesus Christus vorlebe, diene ich mit meinem Vorbild. Und ist es nicht auch Demut, wenn eine Mutter zum Beispiel sich Zeit nimmt, zu Hause bei ihren Kindern zu bleiben und für sie und ihre Entwicklung Zeit zu haben, statt im Beruf vorwärts zu kommen oder möglichst viel Geld zu verdienen? Oder wenn der Vater, statt Überstunden zu machen, nach der Arbeit direkt nach Hause fährt, um Zeit für Gespräche und gemeinsame Mahlzeiten zu haben? Und es können auch noch viele weitere Beispiele genannt werden. Wir kommen zu Vers 28, dem Vorbild Jesu. Das ist das Wunderbare, dass Jesus auch uns das alles vorgelebt hat und es so schön gezeigt hat, wie wir das anwenden können, was er uns gelehrt hat. Nun nimmt er sich selbst als Maßstab. Ich lese Vers 28. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Dieser Vers ist das Kernstück des Bibelabschnitts. Hierin erklärt und vollendet sich Jesu ganze Lehre und seine Vorstellung vom Leiden und vom Dienst. Mit seinem ganzen Leben hat er wahre Jüngerschaft, wahren Dienst gezeigt. Jesus lebte, was er lehrte. Er spricht von seinem eigenen Vorbild. Überwiegend ist in der Bibel mit Dienst der Dienst an Gott gemeint. Erst im Neuen Testament verkörpert sich der Dienst Gottes an die Menschen in Jesus Christus. Er hat den Menschen auf verschiedene Art gedient. Zum Beispiel durch die Auslegung des Alten Testaments, durch die Erklärung des göttlichen Heilsplanes, durch Heilungen, durch sein Vorbild und so weiter. Alle Mächtige dieser Welt erwarten es, dass ihnen jemand dient. Aber Jesus, er war anders. Er wurde selber zum Diakon, zum Knecht. Nicht nur zum Knecht Gottes, sondern zum Knecht aller Menschen dadurch, dass er sein Leben gab als Lösegeld für viele. Aber was verstehen wir unter Lösegeld? Dieser Begriff ist im Sinne des Alten Testaments durch die Opfergaben zu verstehen. Anstatt der Erstgeburt durfte Mose ein Lösegeld geben. Dieses Lösegeld ist also ein Akt der Barmherzigkeit von Gott. Jesu Leben wurde zum Lösegeld für unsere Schuld, da wir durch die Sünde den Tod verdient haben. Das hat Jesus für viele getan, wie er es sagt. Sowohl im Griechischen.
also vom Hebräischen hat das Wort für die Bedeutung anstelle oder anstatt. Jesus hat also sein Leben anstelle des anderen gegeben. Das Wort viele ist nicht gleichzusetzen mit alle, wie einige des Ausleger das tun. Jesu Lösegeld reichte zwar aus, die Schuld aller Menschen zu bezahlen, doch nicht alle nehmen dieses Lösegeld für sich in Anspruch. Jesus hat uns mit so vielem gedient und vor allem, Jesus gab sein eigenes Leben als Lösegeld für dich und für mich. Ich brauchte dieses Lösegeld nur von meinem Leben anzunehmen. Habe ich das schon getan? Genau wie bei der Mutter von Jakobus und Johannes hört auch Jesus uns zu und wartet darauf, dass wir unser Herz vor ihm ausschütten. In Vers 28 lesen wir die schönen Worte Jesu. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wenn du von einer Schuld beladen bist und die Sorge dich quält, dann lädt Jesus dich ein, zu ihm zu kommen. Er wird dich von aller Schuld befreien. Wenn du Gottes Ruf spürst, dann zweifle nicht und öffne ihm dein Herz. Er hat das Lösegeld bezahlt, auch für dich. Und wenn du dieses Lösegeld und diese große Gnade in deinem Leben angenommen hast, dann kannst du ihn als Vorbild nehmen im Umgang mit deinem Nächsten. Die Liebe Gottes in einem Menschen ist wunderbar zu erkennen im Leben von John Harper, der als der wahre Held der Titanic bezeichnet wird. John Harper, im Jahre 1872 geboren, wuchs in einer christlichen Familie auf. Mit 13 Jahren bekehrte er sich zu Jesus. Und im Alter von 17 Jahren fängt er schon an, den Leuten aus seinem Heimatdorf auf der Straße das Evangelium zu predigen. Später wird er von E.A. Carter in die baptistische Pioniermission in London aufgenommen. Ab 1896 leitet er dann seine eigene Gemeinde. In den 13 Jahren seiner Leitung wächst diese von 25 bis auf 500 Mitglieder. Während dieser Zeit heiratet John, aber leider stirbt seine Frau nach kurzer Zeit. Nun bleibt er allein mit seiner Tochter Nana. Schließlich, in der Nacht des 14. April 1912, befinden sich John Harper und seine Tochter auch auf der Titanic, als das riesige Schiff zu sinken beginnt. Laut Berichte brachte John seine Tochter Nana gleich zu einem Rettungsboot, gab ihr einen Kuss und sagte unter Tränen, dass sie sich eines Tages wiedersehen würden. Dann schrie er mit lauter Stimme, Frauen, Kinder und nicht erlöste Menschen in die Rettungsboote. Als die Titanic in zwei Hälften brach, sprangen viele Menschen ins Wasser. 1528 Menschen trieben in dieser Nacht in dem eiskalten Wasser. John Harper schwamm zu mehreren Menschen und führte sie zu Jesus. Auch zu einem jungen Mann schwamm er, der auf einem Trümmerstück lag, doch dieser wollte sich nicht bekehren. Er gab ihm John seine Schwimmweste und sagte zu dem Mann, er brauche sie dringender. Etwas später kam er zu dem Mann zurück und diesmal übergab dieser sein Leben Jesus. Von den 1528 Menschen, die im Wasser trieben, wurden 6 von den Rettungsbooten aufgenommen. Eines war dieser junge Mann. Später erzählt er, dass John Harper von ihm noch weiter geschwommen sei, um andere Menschen zu Jesus zu führen. Doch schon bald musste er wegen der eisigen Kälte aufgeben. Harpers letzte Worte waren, glaubt an den Namen des Herrn Jesus, so werdet ihr gerettet werden. Dieser Diener Gottes hat getan, was er tun musste. Andere versuchten sich einen Platz auf dem Rettungsboot zu erzwingen, zu ergaunern oder zu erkaufen. John Harper gab daneben hin, damit andere Menschen gerettet werden konnten. Weiter ein Beispiel von Hingabe, Demut und Dienstbereitschaft. Aber das größte Beispiel ist uns immer noch Jesus. Er Rette dir die Liebe zu den Menschen, wie Jesus sie hatte. Ich möchte kurz noch einmal vier wichtige Punkte hervorheben, zusammenfassend. Erstens, Gott verlangt von uns nicht den ersten Platz in dem, was wir tun. Er möchte, dass wir uns ganz für ihn hingeben und immer wieder seine Nähe suchen, dass wir also für ihn den ersten Platz einnehmen. Zweitens, auch die Gemeinde braucht eine Ordnung und Führer, die sie anleiten. Gott will von uns, dass wir ihm in der Gemeinde von Herzen dienen, egal welche Aufgabe, zu welcher Aufgabe wir berufen sind. Unter der Herrschaft Gottes sind diejenigen groß, die Demut zeigen im Dienst. Und viertens, Jesus gab sein Leben als Lösegeld für uns. Er zeigte uns wahre Liebe zu den Menschen. Folgen wir dem Beispiel Jesu. Wir beten. Großer Gott im Himmel, wir sagen dir Dank, dass du so groß bist, Herr. Wir sagen dir Dank. Und wir loben und preisen deine Allmacht, dass du alles in deiner starken Hand hältst. Wir danken dir auch für das Vorbild Jesu, Herr, im Dienst an den Mitmenschen, dass er hier auf die Erde gekommen ist und uns dieses Vorbild vorgelebt hat, dieses Vorbild, wie wir unserem Nächsten dienen können. Herr, wir bitten heute auch um ein demütiges Herz und um eine dienstbare Haltung und auch